Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und heute zeichnen wir auf am Freitagvormittag, dem 20. Juni. Und ich freue mich, dass bei mir sind in einer für euch ja, naja, kurze Woche kann man nicht sagen. Ihr habt trotzdem eine lange Woche, aber ihr hattet gestern am Donnerstag Feiertag. Meine zwei Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, Michaela Tix und Ron Heinen, hallo.
Ja, guten Morgen.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir gucken auf die Woche zurück, die zumindest für das Nordrhein-Westfalen-Team unterbrochen war durch den Feiertag. Also vielleicht ein bisschen weniger Themen als sonst, aber wir können uns insgesamt nicht über Themen beklagen. Es war trotzdem einiges los. Das Team Berlin hat am gestrigen Feiertag, der bei uns eben keiner war, ja trotzdem auch einige Themen bearbeitet. Was habt ihr denn für Themen mitgebracht? Ron, was hast du heute für uns?
Am Dienstag war die Offshore-Ausschreibung, die erste des Jahres. Und die Branche ist so ein bisschen gesplitten. Einerseits war es ein Flop, die Gebotsmenge war sehr niedrig, es sind 180 Millionen geflossen. In den Jahren davor wurden Milliarden gezahlt. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, hey, es ist doch ein Erfolg, dass in Deutschland überhaupt Geld bezahlt wird, um Offshore-Parks zu entwickeln. Und das habe ich mir so ein bisschen angeguckt.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Lass uns da gleich drauf gucken. Michaela, du setzt bei einem Thema an, über das ihr in der letzten Woche schon gesprochen habt, nämlich über den Rahmen der Netzregulierung, der momentan neu gefasst wird. Du hast ein Interview mit der Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur geführt, Barbie Haller. Vielleicht schon mal kurz vorab. Wie war die Stimmung in dem Gespräch?
Ja, sie hat deutlich klare Worte gefunden, die wahrscheinlich auch nicht jedem in der Netzbranche schmecken dürften. Am Mittwoch war es dann offiziell, die Entwürfe der ersten drei Festlegungen haben das Licht erblickt und die Branche wusste dann jetzt ein bisschen Bescheid oder weiß jetzt grob Bescheid, wohin die Reise gehen soll. Und ja, die erste Kritik ist durchaus laut.
Ja, da können wir gleich direkt mit einsteigen. Ich blicke dann noch auf eine Konkretisierung durch die EU-Kommission beim Ziel, sich endgültig von russischen Erdgaseinfuhren zu verabschieden. Das schließen wir dann gleich an, aber Michaela, dein Thema ist auf jeden Fall ein großer Aufreger für die Energiebranche. Es geht in Summe ja letztendlich auch um sehr viel Geld. Es geht letztendlich ja klar um die Höhe der Netzentgelte. Wir wissen, gerade über die Stromnetzentgelte wird auch in der Industrie unheimlich viel diskutiert und gesprochen, weil es da in den vergangenen Jahren doch auch spürbare Erhöhungen gab. Jetzt wird der Rahmen für die Netzregulierung momentan komplett neu sortiert. Hintergrund ist, wie wir hier schon das eine oder andere Mal ausgeführt haben, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der entschieden hat, dass die Netzregulierung und die Arbeit der Bundesnetzagentur unabhängig sein muss vom Gesetzgeber und von der Politik. Deshalb hat die Bundesnetzagentur jetzt eigene Hoheit. Es ist das erste Mal, dass sie in einem langwierigen Prozess jetzt den Rahmen für die Netzregulierung selbst neu ordnet, neu festlegt. Ja, und das ist nicht unbedingt zum Gefallen der Netzbetreiber. Darüber habt ihr auch hier in der letzten Folge kurz gesprochen. Wir hatten ja hier im Berliner Büro Redaktionsbesuch von Stefan Lobis, Chef von NBAM, einem der großen regionalen Netzbetreiber in Ostdeutschland, der schon seinen Unmut vorgebracht hat, dass die Argumente der Netzbetreiber von der Bundesnetzagentur nicht wirklich gut gehört worden sind. Hat Frau Haller denn im Interview auch auf diese Kritik schon direkt mitreagiert?
Ja, das findet sie durchaus ein bisschen erstaunlich, wie sie gesagt hat. Sie versucht natürlich eine Art Schiedsrichter zu sein. Sie hat auf der einen Seite die Netzbetreiber und auf der anderen natürlich auch die Netzkunden. Wie du schon gesagt hast, die Netzentgelte gehen nach oben, werden auch noch mal deutlicher nach oben gehen. Und da war ihre klare Aussage, die Netzbranche kann sich nicht mit jedem Argument durchsetzen. Das ist einfach so. Bei einigen Punkten ist die Behörde auch der Netzbranche entgegengekommen, aber bei einigen Punkten ist sie dann doch beharrlich geblieben.
Es gab ja einen langen Konsultationsprozess im Vorfeld. Das hatte auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ja immer angekündigt und auch betont, dass die Argumente aller Seiten intensiv gehört werden sollen. Aber wenn man jetzt auf das Ergebnis guckt und hört, was die Netzbetreiber dazu sagen, die fühlen sich nicht so richtig gehört bei den Festlegungen, die die Bundesnetzagentur jetzt erstmal vorschlägt.
Nein. Also die sagen klar, es ist ein Kostensenkungsprogramm eher statt eine zukunftsgerichtete Regulierung. Warum ist das so? Ja, also die Bundesnetzagentur möchte ja, der größte Kritikpunkt oder einer der größten Kritikpunkte ist, dass die Bundesnetzagentur die Regulierungsperioden verkürzen will. Vielleicht nochmal, um Hörer abzuholen, die nicht so im Thema sind. Also die Anreizregulierung, die gibt es seit 2009 und bisher, also über 15 Jahre schon, und bisher sind alle Perioden 5 Jahre lang. Das heißt, der Netzbetreiber bekommt ein Ziel, eine Erlösobergrenze zugeteilt und muss dann innerhalb von 5 Jahren schaffen, da irgendwie drunter zu kommen. Schafft, dass sie besser erwirbt, desto besser kann er einfach noch Erlöse für sich behalten. Dann dieser Zeitraum soll jetzt verkürzt werden auf 3 Jahre. Warum ist das so? Die Bundesnetzagentur sagt, die Energiewende ist sehr dynamisch. Es kommen sehr viele Netzanschlüsse, Batteriespeicher, Solaranlagen. Alles Mögliche wird angeschlossen. Und da war immer die große Frage, wenn Netzbetreiber steigende Kosten haben, kriegen die das denn schnell anerkannt oder eben nicht? Und das größte Argument der Bundesnetzagentur ist ja zu sagen, wenn wir jetzt auf diese 3 Jahre gehen, dann schaffen auch die Netzbetreiber es, schneller einfach ihre Kosten anerkannt zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn sich da irgendwie Effizienzen ergeben durch IT-Systeme, bessere Prozesse, mehr Effizienz, dann sollen auch diese Sachen oder diese Gewinne auch schneller beim Kunden ankommen. Und der muss dann nicht unbedingt 5 Jahre warten, sondern kann dann vielleicht schon in 3 Jahren mit einem neuen oder niedrigen Netzentgelt rechnen. Und das ist so ein großes Argument. Zweite Sache ist auch für die Gasnetzbetreiber, da sagt sie auch, also es ist nicht nur bei den Stromnetzbetreibern so, sondern auch die Gasnetzbetreiber hätten da einen Vorteil, weil in Deutschland kommt ja der Gasausstieg. Und auch wenn wir jetzt auf diese 3 Jahre langfristig gehen, dann wäre es auch für die Gasnetzverteiler oder sinnvoller für das System, dass man schneller erkennen kann, wohin die Reise hingeht.
Ist ja eigentlich total interessant, dass es genau um dieses Thema so einen großen Disput geht. Du hast ja gerade einstiegs gesagt, so vielleicht das größte Streitthema sogar. Eigentlich haben die Netzbetreiber ja zumindest in der Stoßrichtung genau so etwas gefordert, was eine bessere Anerkennung ihrer Betriebskosten während der Regulierungsperiode dann auch besser darstellt. Das war ja durchaus eigentlich auch ein Wunsch der Netzbetreiber, dass da was passiert. Aber genau diese Reduktion von 5 auf 3 Jahre in der Regulierungsperiode, genau das ist nicht nach dem Geschmack der Netzbetreiber.
Genau, also im Endeffekt ist es jetzt schon, man muss natürlich auch viele Daten heranschaffen, man wartet auch auf dann wirklich auf den Bescheid, ist es soweit. Das Argument der Branche ist auch, manchmal wissen wir, je nachdem welcher Netzbetreiber betroffen ist, staatlich schon die neue Regulierung habe und noch nicht mal den Bescheid der letzten. Und sie können sich jetzt von durch die ganzen Maßnahmen, die jetzt auf dem Tisch liegen, auch nicht so wirklich vorstellen, dass der Bürokratieaufwand oder der Aufwand zum Rechnen oder Abgeben von Daten so weit sinkt, dass das wirklich plausibel oder realistisch ist. Die Netzagentur selbst sagt, das ist aber so. Wir haben an einigen Stellschrauben jetzt wirklich gedreht. Es wird einfacher, beispielsweise bei den Berechnungen der Kapitalkosten, Eigenkapitalkosten. Da gab es vorher eine sehr komplizierte Berechnung. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da gab es 2 komplizierte Werte. Da musste man genau hinschauen. Jetzt wird es eine Art Pauschale geben. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle wird es tatsächlich auch einfacher. Und die Netzagentur ist überzeugt, dass es einfach einfacher werden kann, dass diese 3 Jahre zu schaffen sind und dass das auch für den Netzkunden ein wichtiger Punkt ist.
Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Du sprichst den Netzkunden an. Die Bundesnetzagentur muss immer die Interessen ausgleichen zwischen Netzbetreibern und Stromverbrauchern und Stromverbrauchern. Und da steht natürlich auch die Wirtschaft dahinter, die natürlich auch eine starke Stimme hat. Die Netzbetreiber selbst sagen uns, auf der einen Seite sind unsere Planungshorizonte eigentlich länger als 3 Jahre, da sind 5 Jahre für uns relativ kurz. Und auf der anderen Seite gestiegene Betriebskosten, die können wir dann wieder nicht über einen längeren Zeitraum wälzen, weil die Rechnungsstellung, die passiert auch nicht erst mit einem Zahlungsziel von 3 Jahren, sondern kürzer. Die Netzbetreiber würden sich also eher ein flexibles Modell in einer Regulierungsperiode wünschen.
Das wird jetzt auch kommen, tatsächlich in der Übergangsperiode, ne? Weil jetzt, das ist einer der Kompromisse, die Bundesnetzagentur eingegangen ist. Das neue System 3 Jahre kommt eben nicht sofort, sondern im Gas erst 2033. Also da blickt man auch wirklich lange in die Zukunft. Beim Strom 1 Jahr später 2034. Und in dieser Zeit wird es aber allerdings nur für die Stromverteilnetzbetreiber im Regelverfahren, kann ich gleich nochmal erklären, was das ist, wird es eine jährliche Anpassung der Betriebskosten geben. Das ist ein Zugeständnis. Muss man auch sagen, da sagt auch die Bundesnetzagentur, das führt dazu, dass bei den Stromverteilnetzbetreiber, sagte Frau Haller im Interview auch, ein Plus bei der Erlösobergrenze von 1,7% kommt. Das heißt, es wird nicht alles schlimmer, es wird auch was besser, es gibt eine Steigerung. Aber da gibt es jetzt das große Gegenargument der Branche, ja, das ist so, aber eigentlich ist das unfair, das gegenzurechnen, weil das trifft halt nur die großen Netzbetreiber, die eben im Regelverfahren sind. Die Gasnetzverteiler gehen leer aus und die ganzen kleinen Netzbetreiber, die wirklich im vereinfachten Verfahren sind, können davon nicht profitieren. Und da der große Vorwurf, würde die Bundesnetzagentur Strukturpolitik betreiben. Das ist natürlich ein harter Vorwurf. Dass sie lieber nicht so viele Netzbetreiber in Deutschland haben will. Das sind im vereinfachten Verfahren sind 630 Unternehmen. Und das Argument ist, es sind 630 Unternehmen. Das ist viel, das ist richtig. Aber sie stehen eigentlich nur für 13% des Netzes oder der Kunden. Das heißt, man würde mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das Gegenargument von Frau Haller ist natürlich dann, ja, dann wechselt doch einfach ins vereinfachte Verfahren oder ins Regelverfahren, besser gesagt.
Wo dann natürlich für die Unternehmen die Herausforderungen, das zu managen, deutlich größer sind. Das ist gerade für die kleineren Netzbetreiber natürlich eine große Herausforderung. Klar muss man immer sehen, im internationalen Vergleich leistet sich Deutschland natürlich eine unendliche Vielzahl an Netzbetreibern. Das gibt es so in der Form in keinem anderen europäischen Land. Und aus dem Kreise der Bundesnetzagentur ist ja durchaus auch immer mal wieder zu vernehmen, dass man auch dort eigentlich die Vielzahl, die hohe Zahl der kleinen Netzbetreiber in Deutschland eigentlich für zu viel hält. Wir haben aber auf der anderen Seite ja auch vor längerer Zeit mit den Vertreterinnen und Vertretern der Landesregulierungsbehörden gesprochen. Also die Bundesnetzagentur ist ja im Kern eigentlich vor allem für die großen Netzbetreiber zuständig, aber nicht jedes Land hat sich dazu entschieden, sich dann um die kleinen Netzbetreiber selbst zu kümmern, sondern die können über eine sogenannte Organleihe diese Aufgabe an die Bundesnetzagentur abtreten. Das haben auch mehrere Bundesländer gemacht, aber manche regulieren eben selbst. Sie gucken vor allem auf die kleineren, kümmern sich dann auch, ja, oder verstehen sich so ein bisschen auch mit als Sprachrohr der Kleineren. Und die haben auch selbst gesagt, also wir schaffen so eine 3-jährige Regulierungsperiode eigentlich auch nicht wirklich.
Ja, das ist so tatsächlich. Und das Argument ist auch da auf der Seite Strukturpolitik. Also da hatten wir auch ein Interview mit dem Vorsitzenden der Lande, also der Länder. Und da war auch die klare Sagen, es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, Strukturpolitik zu betreiben. Es gibt auch kleine, die sind effizient, die sind nah am Kunden und auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist nicht mehr viel zu machen. Also in den Entwürfen, es gibt ja 3 Stück, steht klar drin, 3 Jahre wird kommen. Und ich glaube, wird es wahrscheinlich jetzt auch kein Ruckeln mehr dran geben. Es kommt jetzt zwar nochmal 6 Wochen offiziell Konsultation und dann bis zum Jahresende soll das Paket dann durch sein. Aber dass sich da noch was tut, das ist auch in den Branchenkreisen zu hören, auch bei den Landesregulierungsbehörden, das wird eigentlich nicht angenommen.
Ein anderes großes Thema ist eben, welche Kosten kommen überhaupt in den Effizienzvergleich rein? Und da war Barbie Haller im Interview auch sehr klar. Ein Thema, das sehr umstritten war, wogegen sich die Netzbetreiber auch deutlich gewehrt haben, ist, dass die Redispatch-Kosten in den Effizienzvergleich reinkommen, aber das soll nun so kommen. Und auch da klingt es nicht unbedingt danach, dass die Bundesnetzagentur in dem Punkt noch mit sich verhandeln lässt.
Nein, da ist, glaube ich, auch nicht viel zu machen. Da war ein klarer Satz. Wir sind sehr sicher, dass wir bis jetzt die Netzbetreiber, die ihr Netz ausgebaut haben, schlechter behandelt haben, die das als Unternehmen, die das vielleicht nicht vorausschauend gemacht haben wie die anderen. Und diese Ungleichbehandlung wollen sie gleichziehen. Das heißt ja nicht, weil sich jetzt im Effizienzvergleich die Unternehmen im Effizienzvergleich stellen können, müssen, dass sie dann nicht die Kosten anerkannt bekommen. Sie stehen nur einfach im Wettbewerb und es wird eine Art, ja, Maßstab angesetzt und man schaut halt, wie machen es die anderen, können es die anderen vielleicht besser? Und das ist halt der Effizienzvergleich. Also das Gegenargument ist ja auch, nicht nur, weil jetzt mehr Kosten in Effizienzvergleich müssen, von Frau Haller, heißt das, dass sie nicht anerkannt werden, sondern es geht einfach darum, dass der Wettbewerb einfach größer wird und dass man einfach ein bisschen genauer hinschaut, um das mal so zu sagen.
Und ich fand, man konnte aus dem Interview auch herauslesen, dass es natürlich ein Anreiz sein soll für Netzausbau, weil diese Redispatch-Kosten, die bilden ja die Entgeltzahlungen für die Abregelung auch gerade von Windrädern ab. Da hat auch Stefan Lobis von NWRM in der letzten Woche, ihr habt darüber gesprochen, der auch beklagt, dass gerade der Osten mit den vielen Windrädern davon besonders stark betroffen wäre. Aber das Argument der Bundesnetzagentur ist letztendlich, wir wünschen ja den Netzausbau und eben nicht die Abregelung. Und ich habe es durchaus so verstanden, dass das auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz für mehr Netzausbau sein soll.
So habe ich es auch verstanden. Kurz vielleicht noch das zweite Aufregerthema, weil es da auch eine große Demo im Tulpenfeld, das ist die Adresse der Bundesnetzagentur, gab. Sollen Personalzusatzkosten in den Effizienzvergleich. Da kommt die Behörde tatsächlich einen kleinen Schritt den Unternehmen entgegen. Das heißt, Versorgungsaufwendungen, das sind ja vor allem Altersvorsorge, wenn sie also Zahlungen in die Pensionskassen irgendwie fließen sollen, da gibt es die kommen wirklich nicht in den Effizienzvergleich, das ist außen vor. Aber zum Beispiel Ausgaben für Betriebskindergärten, das war ja so ein großes Argument, wir müssen als Arbeitgeber attraktiv sein, wir müssen was tun für unsere Arbeitnehmer. Und wie gesagt, da hatte Verdi aufgerufen zu einer Demonstration, da sind auch viele nach Bonn gereist. Wir haben auch gefragt, und glauben Sie, dass Sie die nächste Demonstration dadurch verhindern? Und dann sagte Frau Haller aber auch, ich glaube schon, dass auch eine Art Missverständnis herrscht, nur weil das in den Effizienzvergleich muss, heißt das eben nicht, dass die Kosten nicht anerkannt werden. Für uns wird es aber auf der anderen Seite auch wirklich einfacher, ne? Wir mussten bis jetzt jeden Posten bei den Zusatzkosten irgendwie einzeln prüfen. Es soll ja wirklich auch einfacher werden in der Regulierung. Wir wollen ja auf die 3 Jahre kommen. Und wenn ich jetzt eine Zahlung für einen Betriebsratsvorsitzenden oder so einzeln prüfen muss bei jedem Unternehmen, da ist jetzt auch keinem mit geholfen. Der Effizienzvergleich kommt da. So ist zumindest der aktuelle Stand. Wie gesagt, genaueres werden wir dann zum Jahresende wissen.
Genau, da sprichst du schon das weitere Prozedere an. Kannst du das vielleicht nochmal kurz skizzieren? Wie geht es jetzt weiter?
Genau, es waren jetzt die ersten 3 Festlegungen. In ungefähr 2 Wochen oder 1,5 Wochen kommen weitere. Da geht es dann nochmal genau, wie man einen Produktivitätsfaktor ausrechnet. Das sind komplizierte Berechnungen, dass einfach die Netzbetreiber nochmal effizienter werden muss. Dann nochmal, wie die Kapitalverzinsung genau ausgestaltet wird. Das sind sehr komplexe Verordnungen, aber auch da gab es schon so einen kleinen Ausblick, können Sie auch gerne bei uns nachlesen bei www.energate-messenger.de. Da werden jetzt nochmal die nächsten Festlegungen kommen, wie genau gerechnet wird, wie die Bundesnetzagentur sich das vorstellt. Dann für alle Festlegungen 6 Wochen. Dann werden die Argumente nochmal ausgewertet. Da war Frau Hallers oder Aufruf auch, bitte bringt neue Argumente und nicht über das, was wir schon immer wieder uns auseinandergesetzt haben, dass es zerkaut werden. Weil die Argumente werden wirklich nicht besser, je öfter sie wiederholt werden. Wir hören uns alles an, wir schauen uns alles an und bis zum Jahresende, noch vor Weihnachten, damit man das nicht am Tag vor Weihnachten noch Korrektur lesen muss, soll mit einem kleinen Abstand, soll es dann soweit sein, dass der neue Regulierungsrahmen für Deutschlands Energiemarkt steht.
Okay, das heißt auf jeden Fall, dass uns dieses Thema auch hier noch weiterhin beschäftigen wird. Wir werden den weiteren Verlauf natürlich eng begleiten. Ich bin gespannt. Und bevor wir jetzt in unser zweites Thema des Tages gehen, gehen wir kurz ab für eine kurze Werbung.
Wie gelingt der Umbau unserer Energieinfrastruktur? Darum geht es beim Energate Forum am 26. November 2025 in Berlin. Im Fokus? Strom, Gas, Wasserstoff und Wärmenetze. Das Rückgrat der Energiewende. Diskutieren Sie mit uns über Investitionen, Regulierung und die Rolle der Politik. Treffen Sie EntscheiderInnen aus Netzbetrieb, Wirtschaft und Behörden. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Ja, und dann sind wir zurück und kommen zum zweiten großen Thema der Woche. Oder es gab noch mehrere, aber jetzt blicken wir Richtung Brüssel. Da war ja mit viel Spannung, glaube ich, erwartet worden. Man versucht ja ein Verbot der russischen Importe, der Gasimporte durchzusetzen. Und da war schon das große Rätselraten in der Branche, wie soll das denn passieren? Und jetzt gibt es wohl ein Papier, wie sich die Ideen der EU-Kommission da darstellen. Christian, das hast du als Thema mitgebracht. Kannst du dir mal kurz erklären, worum geht es denn da?
Naja, schon im Mai hat die EU-Kommission einen ersten Vorschlag gemacht, wie sich die EU wirklich vollends von russischen Energielieferungen verabschieden kann. Und jetzt hat sie in dieser Woche vor allem ihren Vorschlag für das Verbot von Gaseinfuhren aus Russland konkretisiert. Wenn wir da drauf gucken, in Deutschland könnte man ja das Gefühl haben, Gaseinfuhren aus Russland, das ist doch eigentlich schon längst erledigt. Dem ist aber nicht wirklich so. Also nach unterschiedlichen Zahlen liefert Russland immer noch zwischen grob 15-20% des Gasverbrauchs in der EU. Und insgesamt 10 Länder werden immer noch beliefert und darunter ist auch Deutschland. Also es kommen über Umwege, in dem Fall vor allem über LNG-Lieferung, auch immer noch russische Erdgasmoleküle im deutschen Gasmarkt an. Aber es geht in Summe schon immer noch um eine große Menge. Also die EU-Kommission spricht von immer noch 35 Milliarden Kubikmeter, die Jahr für Jahr von Russland in den europäischen Markt gehen. Und dem steht ein Wert von mehr als 20 Milliarden Euro gegenüber. Das ist viel Geld. Geld, das ja unter anderem eben auch die Kriegskasse von Russland befüllt, was ja so nicht mehr sein soll. Und jetzt hat die EU-Kommission eben einen Vorschlag gemacht, wie man davon endlich wegkommen will.
Ein Gegenargument der Branche, auch ein deutsches Unternehmen, ein Staatsunternehmen ist auch betroffen. Mit einem Langfristvertrag ist es ja bisher, wir sind da gefangen in den Verträgen. Das ist, wir kommen da nicht raus. Auch wenn wir die Mengen nicht abnehmen, Take or Pay nennt sich das als Formel, dann müssen wir bezahlen. Und dann haben wir nochmal eigentlich nichts gewonnen, weil im Endeffekt Russland würde das Gas dann nochmal verkaufen tatsächlich und die Einnahmen müssten wir trotzdem oder die Gelder müssten trotzdem fließen. Was ist denn jetzt das große Gegenargument? Wie will denn die EU-Kommission das machen?
Das ist ja erstmal ein total interessanter Punkt, dass du diese Take-or-Pay-Klauseln ansprichst, weil deshalb laufen ja immer noch bestehende Verträge, weil die sich nicht einfach kündigen lassen. Doch sie würden sich kündigen lassen, aber die Folge wäre, dass die Unternehmen trotzdem für dann nicht stattfindende Gaslieferungen bezahlen müssten und Russland auf der anderen Seite dieses nicht verkaufte oder nicht gelieferte Erdgas dann einfach nochmal vermarkten könnte. Also das wäre, ja, man würde sich ins eigene Knie schießen, weil Russland im Prinzip sogar doppelte Einnahmen erzielen könnte. Und dem will die EU-Kommission jetzt derart einen Riegel vorschieben, indem sie eine Maßnahme ergreift, die sich auf Handelsrecht beruft. Und die sagt, wenn wir jetzt hier unsere Verordnung erlassen, dann ist das für die Unternehmen höhere Gewalt und darauf können die sich berufen. Das ist also dann eben keine Entscheidung mehr der Unternehmen, sondern es ist eine politisch verordnete Entscheidung, die Unternehmen müssen aus dem Erdgas raus. Die einzelnen EU-Staaten sind jetzt auch gefordert, bis Ende 2025 sogenannte Phase-Out-Pläne vorzulegen. Also wie kommen wir raus aus dem russischen Erdgas? Wie beschaffen wir Ersatzmengen? Und zumindest eben für SEFE, du hast eben das deutsche Staatsunternehmen angesprochen, früher Teil von Gazprom Germania, also eben selbst ein russisches Unternehmen, das in dem Zuge der Gaskrise verstaatlicht worden ist, hängt eben noch an so einem langfristigen Liefervertrag. Und die EU-Kommission hat auch gesagt, von den 35 Milliarden Kubikmetern sind 2/3 immer noch in langfristigen Lieferverträgen gebunden. Und das sind eben die heiklen Sachen. Die Verträge laufen teilweise noch bis in die 2030er Jahre. Und das Ausstiegsszenario für diese Verträge sieht jetzt vor, Ende 2027 soll Schluss sein. Und der Kniff der EU-Kommission ist eben, dass sie sagt, die Unternehmen sollen sich auf höhere Gewalt berufen. Und dann würde das wahrscheinlich eben auch vor Gerichten Bestand haben.
Ja, bei Ländern wie Ungarn, die ja zum Beispiel sehr abhängig sind und auch das deswegen auch sehr kritisch sehen, war ja immer befürchtet worden, dass eine Art Veto eingelegt werden würde. Dem ist ja, glaube ich, jetzt nicht so. Ist das richtig? Oder gibt es die Möglichkeit überhaupt?
Also man muss, glaube ich, sagen, Ungarn und auch die Slowakei zum Beispiel, sind sie eben noch sehr abhängig von russischen Erdgaslieferungen. Da gehen wirklich noch größere Mengen hin. B, gibt es dort eben auch einfach ein weniger großes Interesse, die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland zu kappen, weil dort jeweils Regierungen im Amt sind, die Russland eben nicht so kritisch gegenüber eingestellt sind. Und das ist das Interessante. Es fand auch ein EU-Energieministerinnen- und Ministertreffen statt in dieser Woche. Und da haben gerade Ungarn und die Slowakei auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht für dieses Verbot sind. Und auch da kommt die EU-Kommission quasi wieder zurück. Also man könnte diese ganze Maßnahme auf zwei Wegen auf den Weg bringen. Entweder über eine außenpolitische Maßnahme oder eben über eine handelsrechtliche Maßnahme. Und wenn es eine außenpolitische Maßnahme wäre, dann könnte schon ein einzelner EU-Staat die Sache kippen mit einem Veto. Das ist bei Handelsrechtsfragen eben nicht der Fall. Dort gibt es ein anderes Mehrheitsverhältnis oder eine andere Erfordernis, um Abstimmungen erfolgreich zu gestalten. Da reichen also von den 27 EU-Staaten schon 15, die davor sind. Und da gibt es noch eine Nebenbedingung. Diese 15 Staaten müssen für mindestens 65% der EU-Bevölkerung stehen. Und das wäre auch ohne Ungarn und die Slowakei erreichbar. Also die EU-Kommission gedenkt damit eigentlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Ja, Ron, dann kommen wir jetzt zu deinem Thema. Am Dienstag war ja die große Offshore-Ausschreibung. War ja so ein bisschen Flop oder nicht Flop. Auf jeden Fall fließt wohl diesmal deutlich weniger Geld, als wir zuvor jetzt in den Ausschreibungen gewohnt waren. Erzähl doch mal.
Genau, also vielleicht, um das ganz kurz einzuordnen, weil ich habe den Artikel, den wir dann am Dienstag geschrieben haben, halt selbst geschrieben, okay, komisch ausgedrückt, aber der kam halt von mir und ich habe das als Flop bezeichnet und ich stand da auch hinter. Ich habe da ziemlich die Meinung des BBO übernommen, die da sehr stark Meinung für gemacht haben, 180 Millionen Euro, das ist ja viel weniger als in den Jahren vorher geflossen ist, und dann haben die so eine lange Auflistung geliefert, warum das so ist, warum also weniger Interesse da war. Also es ist weniger Geld geflossen, es gab relativ wenig Interesse daran, es gab 2 Null-Cent-Gebote, also 2 Unternehmen waren bereit, Geld zu investieren, ohne dafür eine sichere Vergütung zu bekommen, und diese Geschichte habe ich quasi vom BBO übernommen, weil ich das auch einigermaßen überzeugend fand. Jetzt ist es aber so, dass im Nachgang immer mehr Stimmen kamen, die gesagt haben, hey, Flop kann man das an sich gar nicht so bezeichnen, weil es gab immerhin 2 Unternehmen, die bereit waren, Geld zu investieren, um in der Offshore, in der Nordsee Offshore-Windparks zu entwickeln. Ohne sicheres Vergütungssystem, mit nicht den besten Rahmenbedingungen, die man sich vorstellen kann. Es gibt also immer noch Interesse. Und das ist eigentlich sehr interessant, finde ich, weil in Dänemark zum Beispiel gab es im Dezember eine Offshore-Auktion, da gab es überhaupt kein Interesse, das wurde auch relativ stark berichtet, darüber haben wir, glaube ich, auch hier im Podcast gesprochen, und in UK wurden jetzt zuletzt Offshore-Projekte eingestellt oder auf Halde gestellt, und gerade ist anscheinend eine relativ schwere Zeit für die Offshore-Branche. Und trotzdem haben sich jetzt 2 Unternehmen gefunden, die gesagt haben, wir sind bereit, mal mindestens 165 Millionen Euro wären das bei 2 Unternehmen. Ein Unternehmen hat gesagt 180 Millionen, bereit zu investieren. Und das ist, glaube ich, das, was sich gerade so ein bisschen entwickelt. Zumindest bei mir. Das war es wirklich ein Flop? Oder kann man das auch als Erfolg werten?
Besonders ein Name ist ja sehr bekannt, Total, der Mineralölkonzern, der da auch wieder nach vorne springt in der Ausschreibung, war auch in der Vergangenheit schon halt aktiv. Ist das denn kritisch zu sehen? Weil es ist ja ein Unternehmen, das auch deutlich viele Projekte plant. Und wenn sich da jetzt irgendwas tut, ist es ja auch eine Gefahr, dass wir die Offshore-Ziele in Deutschland vielleicht nicht erreichen.
Ja, das ist auch noch eine andere Sache, die sich auch entwickelt hat. Total Energies hat diese Auktion gewonnen oder für sich entschieden, und denen gehört jetzt 7,5 GW der Offshore-Flächen in der deutschen Nordsee. Und die haben noch 2 Projekte mit RWE gemeinsam, kommen also insgesamt auf 10,5 GW und sind damit der maßgebliche Player im deutschen Offshore-Geschäft. Und der Vorwurf, der schon seit der ersten Auktion im Jahr 2023 hieß, weil es rein monetäre Auktionen sind, setzen sich vor allem finanzstarke Player durch. Und das sehen wir jetzt. Also Total Energies hat sein Geld mit Gas und Öl gemacht und kaufen sich jetzt sozusagen in die deutsche Nordsee in erneuerbaren Projekte rein. Das ist der Vorwurf. Jetzt kann man das auch wieder positiv sehen und sagen, hey, immerhin machen die kein Gas und Öl mehr. Aber es gibt eine Konzentration auf dieses Unternehmen. Und Total Energies hat dann im Laufe des Dienstags eine Pressemitteilung rausgebracht, die, glaube ich, so ein bisschen untergegangen ist in der allgemeinen Diskussion. Weil da stand in so einem Nebensatz drin, wir überprüfen jetzt, ob wir unsere Investition auch wirklich durchsetzen werden, ob wir das wirklich machen wollen. Mit der Begründung, die Netzanschlüsse verzögern sich. Auch darüber haben wir hier im Podcast schon mal gesprochen. Deutschland wird sein Ausbauziel 2030 mindestens ein Jahr aufgrund fehlender Netzanschlüsse verpassen. Noch während des gleichen Tages, an dem die eine weitere Fläche sich gesichert haben, hat Total Energy jetzt gesagt, ja, wir stellen die ganzen Flächensicherungen jetzt erstmal in Frage und gucken, wie sind denn die Bedingungen. Und das ist natürlich eine ganz andere Entwicklung, die man jetzt mit Sorge betrachten muss, weil jetzt hat sich alles auf ein Unternehmen konzentriert und dieses Unternehmen sagt jetzt, vielleicht ist das doch nicht so attraktiv am gleichen Tag, wie sie sich eine weitere Fläche zugesichert haben.
Und das ist ja eigentlich total interessant, wenn man nochmal zurückguckt, weil diese großen Player, Total Energies oder auch BP, die haben ja jetzt in den letzten Jahren regelmäßig abgeräumt und dafür teilweise aber richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen. Wenn man sich nochmal dieses Konstrukt der Ausschreibung anguckt, die Idee war ja eigentlich, man weist Flächen aus, egal ob jetzt für Onshore-Wind oder Offshore-Wind, und diejenigen, die sagen, naja, für die kleinste Vergütung, die mir der Bund dafür sichert, baue ich dann die Anlage. Die kriegen den Zuschuss. Jetzt hat sich ja gerade im Offshore-Bereich so derart gedreht, dass die Unternehmen gesagt haben, wir zahlen richtig Geld dafür, dass wir diese Flächen bebauen dürfen. Und da gab es ja, glaube ich, 2023 dann eben erfolgreiche Zuschläge an Total Energies und BP, wo es um richtig dicke Milliardenbeträge ging. Und damals bestand eigentlich schon die Sorge, kommen diese Windparks wirklich? Die haben sich jetzt die erstmal gesichert und da haben gerade die vorher etablierten Player, muss man ja auch sagen, in deutschen Offshore-Flächen, da war ja vor allem Vattenfall oder RWE waren aktiv, die jetzt in den letzten Jahren eben weniger zum Zug gekommen sind. Die haben durchaus schon die Sorge ausgedrückt, das ist ja jetzt viel Geld letztendlich, die Bundesnetzagentur darüber einnimmt, aber werden diese Parks jeweils realisiert? Und jetzt sieht es so ein Stück weit so aus, zumindest erstmal eine strategische Überprüfung. Vielleicht geht es auch um den Zeithorizont in erster Linie, aber ein bisschen Wackelkandidat sind die jetzt schon.
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das, was jetzt gerade in Frage gestellt wird. Und RWE hat ja auch mit Total Energies jetzt immer mehr Kooperationen eingegangen, nicht nur in Offshore-Projekten, auch bei Batteriespeicherprojekten und so weiter. Das ist also auch eigentlich ganz interessant, dass die sich da annähern. Ich hatte mit Vattenfall ein bisschen Kontakt zu der Auktion am Dienstag und die haben nochmal ihre Position verstärkt, dass die gesagt haben, wir machen nicht bei dynamischen Gebotsverfahren mit. Lehnen das also definitiv ab, auch aus den Gründen, weil, also das ist jetzt meine Meinung, das haben sie so nicht gesagt, aber wahrscheinlich auch, weil sie da einfach nicht mitgehen können von den Preisen, die da gezahlt wurden. 2023 flossen für vier Flächen insgesamt 12,6 Milliarden Euro. Im Jahr darauf waren es irgendwie knapp über 3 Milliarden, jetzt sind wir bei 180 Millionen, also man sieht da auch so einen gewissen Trend, das sind auch nicht nur bei den Gesamtgeboten, sondern auch bei den Preisen, die pro MW bezahlt wurden, sind die Werte runtergegangen. Da spielen auch andere Einflüsse mit rein, wie gesagt, Lieferbedingungen sind gerade schwierig, Preise sind Inflation, Zinsen und so weiter. Ich glaube, die ganze Branche macht gerade nochmal so eine kleine Krise durch. Aber jetzt für die Auktion jetzt muss man, glaube ich, wirklich sagen, die Befürchtungen, die in den letzten Jahren ja eigentlich immer wieder gesagt wurden, die könnten sich jetzt bewahrheiten. Also diese Konzentration auf Total Energies, ob das so optimal ist, dass also vielleicht dann doch ein Flop, die Auktion. Vielleicht ist das Ergebnis, ich weiß es nicht.
Also kommen wir doch gegebenenfalls bei dem Flop raus, mit dem du eingestiegen bist. Ja, Ron, vielen Dank dafür. Gucken wir noch ganz kurz auf das sonstige Geschehen. Was war eigentlich sonst noch los in dieser leicht verkürzten Woche?
Ja, vielleicht um dem Flop noch einen Run gegenüberzustellen. Bei der Biomasse gab es auch eine Ausschreibung, die Bundesnetzagentur durchgeführt hatte. Und jetzt, wo die Ergebnisse am Tisch liegen, Ja, da gab es eine Explosion an Bietern. Ich muss sagen, es dreifache Überzeichnung. 187 MW waren im Topf. Am Ende gab es 685 Gebote für 543 MW, also eine dreifache Überzeichnung. Was zeigt das? Vor allem gab es Gebote für Bestandsanlagen. Davon warnt die Branche ja schon länger, dass alte Biogas- oder Holzenergieanlagen aus der Förderung laufen. Die EEG-Förderung dauert ja immer 20 Jahre. Und dann ist die Frage, was tut sich danach? Da gab es jetzt die meisten, also mit Abstand die meisten Gebote für, sind aber natürlich viele nicht zur Zuge gekommen. Und jetzt ist die Warnung der Branche natürlich, uns werden jetzt an grünen Quellen die Kraftwerke vielleicht über die Klippe springen und stillgelegt werden. Und das ist ein Problem für die Energiewende. Es gibt ein kleines ein wirklich großes Biogaspaket, was noch Anfang des Jahres beschlossen wurde unter der alten Regierung. Da gab es Jubelrufe in der Branche. Die waren selbst überrascht, wie viel da erst im Topf sein soll. Das ist aber jetzt auch durch die EU-Kommission noch nicht durchdekliniert. Das heißt, die Bundesnetzagentur konnte die Ausschreibungsbedingungen noch nicht anpassen. Wir sind noch unter alten Vorzeichen gestartet mit den niedrigen MW-Zahlen, den 187 MW, nur mal um kurz zu erwähnen. Dieses Jahr sollen eigentlich noch 1300 MW unter den Hammer insgesamt. Nächstes Jahr dann auch noch mal 1126 MW. Also das sind richtig große Zahlen. Und auch die Vergütung für die flexible Fahrweise der Kraftwerke soll deutlich nach oben, von 65 Euro auf 100 Euro. Das hat wirklich Jubelstürme in der Branche ausgelöst. Die hat damit nicht gerechnet. Aber jetzt muss man halt schauen, wird sich das durchsetzen lassen? Wird da Brüssel mitmachen? Wie bei so vielen anderen Dingen wird sehr oft nach Brüssel geschaut.
Okay, und wir schauen auch weiterhin nach Brüssel, nach Berlin und viele andere Orte, wo Energiegeschehen passiert. Das haben wir heute getan. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Michaela. Vielen Dank, Ron. Und auch nächste Woche werden wir wieder drauf gucken, was war los in der neuen Energiewoche. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.